Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde.
Der Deutsche Tierschutzbund wurde im Jahre 1881 bereits als Dachorganisation der Tierschutzvereine und Tierheime in Deutschland gegründet. Heute sind ihm 16 Landesverbände und rund 740 örtliche Tierschutzvereine mit 550 vereinseigenen Tierheimen und Auffangstationen angeschlossen. Wow, was für Zahlen! Er ist damit der größte Tierschutzdachverband in Deutschland und in Europa und zugleich anerkannter Naturschutzverband. Er vertritt die Interessen von rund 800.000 organisierten Tierschützerinnen. Bei uns heute im Podcast zu Besuch ist Lea Schmitz, die Pressesprecherin des Tierschutzbundes. Und liebe Lea, du kannst uns bestimmt noch einiges mehr über den Tierschutzbund erzählen. Was sind denn so eure Aufgaben?
Ja, also unsere Hauptfunktion, du hast es gerade schon in der Einleitung gesagt, ist eigentlich diese Tätigkeit als Dachverband. Das heißt, wir sind für unsere angeschlossenen Tierschutzvereine und Tierheime da. Wir unterstützen inhaltlich, fachlich bei allen möglichen Fragestellen, auch juristisch, aber auch finanziell. Also wenn Tierheime in Not geraten oder in finanzielle Schwierigkeiten, wenn sie Unterstützung brauchen. Das kann sein, zum Beispiel in einem Fall von illegalem Welpenhandel, also wenn ein Tierheim auf einen Schlag sehr viele junge, kranke Welpen aufnehmen muss und natürlich dann auch, ja, finanzielle Herausforderungen dadurch einfach hat, dann können wir einspringen. Da gibt es dann Fördertöpfe, wo man Geld rausbekommen kann. Oder auch bei Animal-Hoarding-Fällen, das kommt ja leider auch immer wieder vor, dass also viele vernachlässigte, kranke Tiere beschlagnahmt werden aus irgendwelchen Messi-Haushalten und dann eben auch an Tierheime übermittelt werden, die sich dann kümmern. Auch diese Tiere sind natürlich sehr kostenintensiv und da greifen wir dann auch unter die Arme. Und wir kämpfen natürlich auch auf dieser politischen Ebene für den Tierschutz, für das Ehrenamt, weil man einfach sagen muss, klar, die kleineren Vereine vor Ort, die machen den praktischen Tierschutz, aber die haben halt auch einfach nicht die Möglichkeiten, ja, politisch irgendwie jetzt auch auf Bundesebene was zu bewegen, was voranzubringen. Dafür haben die, ja, wie gesagt, gar nicht die Zeit, gar nicht die Kapazitäten. Die kümmern sich um die Tiere, um den Tierschutz vor Ort. Und das ist dann eben auch eine Hauptaufgabe von uns oder war auch der Grund eben, dass 1881 damals mehrere Vereine, ich glaube, es waren damals 11 ganz am Anfang, die gesagt haben, wir gründen einen Dachverband, um gemeinsam mit einer starken Stimme auch sprechen zu können. Neben dieser, ich sag jetzt mal, Vertretung der Tierschutzvereine Tierheim in Deutschland, dieser Dachverbandsfunktion, gibt natürlich noch ganz viele andere Themen, wo wir versuchen, einfach, ja, was für die Tiere zu verändern, für die Tiere zu sprechen, quasi eine Lobby zu bieten für die Tiere. Das reicht dann über Themen wie im Bereich Tierversuche, also Tiere in Laboren, in der Forschung, aber auch im Bereich Landwirtschaft, Heimtierhaltung, bis hin zu Wildtieren, zum Beispiel im Zoo oder im Zirkus.
Mhm. Super, hört sich klasse an. Was waren bisher so eure größten Erfolge auf der politischen Ebene? Das ist ja super spannend.
Also ein Meilenstein war natürlich, dass vor 20 Jahren der Tierschutz als Staatsziel ins Grundgesetz aufgenommen wurde. Also seitdem hat der Tierschutz auch Verfassungsrang. Das war sicherlich auch dem Deutschen Tierschutzbund zu verdanken, der da eben sehr viel für gekämpft hat. Und ja, das ist natürlich ein super wichtiger Tag gewesen oder wie gesagt ein Meilenstein, weil der Tierschutz seitdem eigentlich nicht mehr hinter anderen Dingen zurückstehen darf, wie Religionsfreiheit, Berufsfreiheit, die ja oft so ein bisschen entgegenstehen dem Tierschutzgedanken. Und das muss seitdem abgewogen werden, wenn Entscheidungen auf der juristischen Ebene oder für neue Gesetze getroffen werden. Und das war, glaube ich, mit so der größte Erfolg, kann man sagen. Ne? Seit 50 Jahren gibt es ja auch das Tierschutzgesetz in Deutschland und klar, seitdem hat sich auch insgesamt einiges verbessert. Ne? Es gab einige große Erfolge. Beispielhaft würde ich vielleicht nennen, dass die Haltung von Legehennen in Käfigen verboten wurde. Wir hatten jetzt auch in den letzten Jahren, dass ein Verbot kam des Kükentötens, dass die betäubungslose Kastration von männlichen Ferkeln jetzt endlich verboten ist, dass Sauen nicht mehr im Kastenstand gehalten werden dürfen, zumindest im Deckbereich. Also all das sind Erfolge, für die man teilweise, glaube ich, sehr, sehr lange kämpfen musste. Und man muss auch dazu sagen, natürlich mahlen die Mühlen sehr, sehr langsam, gerade auf der politischen Ebene, auf der Gesetzesebene, bis man da was verändert bekommt. Also die Leute fragen uns ja auch oft, ne, warum geht's nicht schneller, warum ändert ihr nicht das Gesetz? Dann muss man immer erklären, so ja, wir sind ja nicht der Gesetzgeber, wir sind nur ein Verein und können natürlich versuchen, Druck zu machen, können Vorschläge reingeben. Und das ist dann oft ein sehr, sehr langer Prozess und oft sind es auch nur kleine Verbesserungen. Aber klar, über die Jahre sind es halt trotzdem wichtige Steps, die den Tierschutz doch immer weiter voranbringen. Der Weg ist noch lang, glaube ich. Es gibt noch zu viele Missstände eigentlich in allen Bereichen. Ja, da werden wir weiter kämpfen und weiter gucken, was wir tun können.
Finde ich super. Mit kleinen Schritten kommt man auch vorwärts, auf jeden Fall. Sag mal, liebe Lea, seit wann bist du denn dabei jetzt beim Tierschutzbund?
Seit 2015 habe ich angefangen, damals als Pressereferentin und jetzt seit ein paar Jahren dann auch als Abteilungsleitung. Also ich leite die Pressestelle mit 5 Mitarbeitern sind wir jetzt aktuell. Also wir machen sowohl die Pressearbeit, also halten den Kontakt zu Journalisten, um eben auch natürlich in den Medien, in der Öffentlichkeit für den Tierschutz zu werben oder auch ja aufzuklären, was beachtet werden muss, wo Missstände liegen, was die Leute selber tun können. Und auch bei uns in der Abteilung ist der Infoservice mit drin. Also auch da sind Leute aus meinem Team aktiv. Das ist quasi so die Anlaufstelle für Privatpersonen, die natürlich auch bei uns tagtäglich anrufen und irgendwie Rat suchen mit Tierschutzfragen, die uns aber eben auch melden, wenn ja irgendwie irgendwelche Missstände beobachten, wobei wir dann eben auch nur ans Veterinäramt verweisen können, weil das eben für die Einhaltung des Tierschutzgesetzes vor Ort zuständig ist und da dann kontrollieren kann, was wir nicht können. Also wir können nicht irgendwie rausfahren und Tierhalter kontrollieren oder irgendwelche Tierhalteverbote aussprechen oder sowas, aber wir können zumindest den Leuten sagen, welche Anlaufstellen es gibt, was sie tun und unternehmen können.
Mhm. Super. Mensch, da hast du ja doch auch schon einige Jahre Erfahrung auf dem Buckel sozusagen. Dann kannst du mir bestimmt auch Fragen beantworten, die ich noch so auf dem Herzen habe. Bei uns kam das neulich in einem Gespräch im Freundeskreis auf. Einmal, dass viele noch dachten, mich eingeschlossen, früher hieß es doch immer, Tiere sind vor dem Gesetz als Sache bezeichnet. Ist das immer noch so? Ist das nur in manchen Situationen so? Ist das in Deutschland schon abgeschafft worden? Wie sieht das aus?
Das ist nur in manchen Situationen so. Also Tiere sind jetzt nicht Sachen wie ein Sofa oder ein Regenschirm. Also sie haben ja besondere Rechte, eben durch das Tierschutzgesetz, aber auch durch das Staatsziel Tierschutz, wo ganz klar im Grundgesetz steht, der Staat schützt die Tiere. Mit Sachen tut er das nicht. Also Sachen schützt der Staat jetzt nicht in dem Sinne, sondern das ist wirklich, sind Tiere da als Lebewesen, als Mitgeschöpfe auch anerkannt, die schützenswert sind. Also in dem Sinne sind sie nicht mit Sachen gleichzustellen. Aber es gibt bestimmte Dinge, die auf Sachen zutreffen, die eben auch auf Tiere angewendet werden. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich ein Tier besitzen kann, wie eine Sache. Also wenn ich einen Hund habe, dann bin ich der Besitzer. Ich kann ein Tier auch kaufen oder verkaufen, wie eine Sache. Also das ist da auch entsprechend. Wenn ich das Tier eines anderen mutwillig verletze oder sogar töte, dann wird das zusätzlich zur Tierquälerei auch noch als Sachbeschädigung gewertet. Da sind die Leute immer so ein bisschen erbost, wie kann das sein, irgendwie Sachbeschädigung. Juristisch gesehen ist es aber eigentlich ganz gut, weil ich halt zwei Delikte habe, die demjenigen angehängt werden, nämlich einmal die Tierquälerei und zusätzlich die Sachbeschädigung. Mhm. Also so gesehen ist es in dem Sinne nicht verkehrt und dass es das gibt. Aber unterm Strich, also Tiere sind natürlich keine Sachen, auch nicht laut Gesetz.
Super, na, das ist ja hervorragend, so soll es ja auch sein. Was genau wird denn eigentlich als Tierquälerei definiert? Wo gibt es da irgendwelche Grenzen?
Ja, also das ist natürlich ein bisschen schwammig. Also im Tierschutzgesetz heißt es, wenn man einem Tier länger andauernde Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt oder ein Tier ohne vernünftigen Grund tötet, dann gilt das als Tierquälerei und kann entsprechend bestraft werden. Wird selten leider tatsächlich voll ausgeschöpft, auch wenn Tierquälerei nachgewiesen wird. Also oft kommen die Täter dann doch mit einer etwas milderen Strafe davon, zumindest wenn es Ersttäter sind. Und natürlich ist so ein bisschen die Schwierigkeit, was sind länger andauernde Schmerzen, Leiden oder Schäden? Ne? Also es muss länger andauern und es muss nachweisbar sein, dass das Tier eben gelitten hat unter dem, was ihm zugefügt wurde. Klar, wenn ein Tier irgendwie mutwillig getötet wird, dann ist es, glaube ich, ganz, ganz offensichtlich. Und ansonsten muss man es halt auch irgendwie nachweisen können. Ne? Also wenn ich jetzt beobachte, dass ja mein Nachbar oder wer auch immer seinen Hund misshandelt, dann raten wir natürlich dazu, das zur Anzeige zu bringen und dem Veterinäramt zu melden. Aber wichtig ist halt, dass man das auch irgendwie nachweisen kann im Idealfall. Ne? Also dass man vielleicht da mal eine Videoaufnahme macht oder halt Zeugen sucht, dass man mit mehreren Leuten das wirklich bezeugen kann, was da vor sich geht. Also das ist so ein bisschen die Schwierigkeit natürlich, das dann entsprechend nachzuweisen. Und Tierquälerei ist auch immer eine Vorsatztat. Also es muss immer von dem Täter quasi ganz bewusst und mit der Entscheidung, jetzt dem Tier Schmerzen zufügen zu wollen, passieren.
Mhm, verstehe, okay. Was würdest du denn sagen, so für euch als Tierschutzbund ist im Moment so eure größte Herausforderung, vor der ihr steht?
Ja, da gibt's einige, würde ich sagen.
Oh Gott.
Also ich nenne mal beispielhaft aktuell die Lage der Tierheime, die uns natürlich als Dachverband sehr bewegt und besorgt. Hintergrund ist einfach, dass jetzt während der Corona-Zeit viele Leute sich unüberlegt Haustiere angeschafft haben und wir jetzt gerade, jetzt schon über einen längeren Zeitraum, aber gerade noch mal recht massiv spüren, dass viele dieser Tiere jetzt in den Tierheimen abgegeben werden, weil die Leute eben doch sagen, nee, ne, passt mir doch nicht so ganz, habe ich mir anders vorgestellt, Tier macht irgendwie Probleme, ich will in Urlaub fahren, kostet so viel Geld, so die üblichen Gründe. Das heißt, die Tierheime sind aktuell recht voll, teilweise an ihren Kapazitätsgrenzen. Es gab auch schon einige Tierheime, die jetzt Aufnahmestopps verhängt haben, die also gar keine Tiere mehr aufnehmen können. Und dazu kommt jetzt eben die finanzielle Lage, die ohnehin noch nie rosig war. Aber jetzt haben wir natürlich mit der Inflation die steigenden Kosten, auch für Energie, also auch im Tierheim spürt man da die steigenden Preise für Gas, aber auch für Personal, also Mindestlohn wird angehoben, ist ja auch gut und wichtig, aber trifft die Tierheime natürlich, verursacht mehr Kosten. Ab Herbst gibt es eine Erhöhung für Tierarztgebühren, auch das wird die Tierheime treffen. Und die Spenden sind auch rückläufig, also auch aufgrund der steigenden Preise spenden die Leute tatsächlich weniger. Und das könnte die Tierheime wirklich ja massiv an ihre Grenzen bringen. Und das ist so ein Thema, was uns gerade ja sehr bewegt, wo wir natürlich versuchen zu helfen. Also ich habe es schon angesprochen, wir ja auch entsprechend Fördertöpfe haben, wo wir Tierheime unter die Arme greifen können. Wo wir aber jetzt auch nochmal verstärkt die Kommunen in die Pflicht nehmen, dass sie einfach den Tierheimen stärker unter die Arme greifen, weil die Tierheime eben auch im Auftrag der Kommunen, was viele oft nicht wissen, Fundtiere betreuen, dafür aber unzureichend entlohnt werden. Also die Kommunen zahlen da die Kosten nicht deckend. Und wir appellieren auch an den Bund, dass er da aktiv wird, weil Kommunen und Länder halt leider häufig zu wenig tun. Also dass es da auch eine Fördermöglichkeit gibt, aber auch, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, zum Beispiel, dass endlich der Handel von Tieren über das Internet eingeschränkt oder reglementiert wird, dass halt nicht mehr einfach jeder irgendwie online sein Tier shoppen kann, wie halt so eine Ware oder Sache, sondern dass da zumindest bestimmte Voraussetzungen gelten oder dass man einen Sachkundenachweis erstmal vorlegen muss, bevor man sich ein Tier anschafft, also jetzt nur einen theoretischen Nachweis, dass man sich mal mit dem Tier oder mit der Tierart beschäftigt hat und so ein bisschen Grundkenntnisse hat und weiß, was da auf einen zukommt.
Ja.
Das wären so Dinge, die wir gern politisch durchboxen würden und hoffen natürlich, dass wir da in der aktuellen Legislaturperiode vielleicht noch ein paar Dinge voranbringen können.
Ja, schön wär's. Habt ihr so ein allgemeines Leitbild, nach dem ihr euch immer richtet bei eurem Tun?
Ja, es gibt ein Leitbild, das findet man auch bei uns auf der Webseite. Also wir sagen zum Beispiel immer, wir stehen für Tierschutz mit Herz und Verstand, also natürlich mit ganz viel Emotionen, aber eben auch ja mit Verstand, dass man also wirklich auch guckt, welche Schritte kann man gehen, was macht Sinn, was kann man fordern, was ist auch realistisch. Ich glaube, dafür sind wir auch bekannt, dass wir vielleicht nicht so die utopischen Maximalforderungen aufstellen, wie zum Beispiel die landwirtschaftliche Tierhaltung muss abgeschafft werden. Das wäre zwar auch aus unserer Sicht schön, wenn alle sich nur noch rein pflanzlich ernähren würden, aber das sind so Punkte, wo wir ein Verband sind, der sagen, das ist nicht unbedingt realistisch jetzt in den nächsten Jahren. Und wir gucken dann, was können wir tun, um die Situation der Tiere zu verbessern. Mhm. Also das sind dann eher diese kleinen Schritte, vielleicht mit dem langfristigen Ziel natürlich trotzdem, die Tierhaltung zu minimieren und mehr Leute natürlich auch zu pflanzlicher Ernährung zu bewegen. Wir gehen da immer so ein bisschen mit Verstand und realen Blick vielleicht dran.
Mhm. Klasse, hört sich gut an. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer Geschichte, die sie gerne mit uns teilen möchten. Es kann irgendwas total Witziges sein, irgendwas total Verrücktes oder was besonders herzerwärmend war. Irgendwas, was dir in Erinnerung geblieben ist von deiner Zeit bei der Arbeit beim Tierschutzbund bisher. Magst du eine Geschichte mit uns teilen?
Was mich sehr berührt oder beeindruckt hat, war der Bärenumzug. Also wir haben Bären umgezogen aus dem Anhalter Bärenwald, weil die Bären aus schlechter Haltung untergebracht waren. Diese Anlage musste geschlossen werden. Also der Bärenpark war sehr lange auch eine Einrichtung von uns, vom Deutschen Tierschutzbund. Aber dann wurde der Pachtvertrag dann nicht verlängert und die Bären mussten weg und sind dann umgezogen in unser Tierschutzzentrum Weidefeld in Schleswig-Holstein. Und es war natürlich ein großer Aufwand, diese Bären da alle einzupacken. Es waren 3 Braunbären und 2 Kragenbären. Und ich durfte dabei sein. Eigentlich ging es so ein bisschen, glaube ich, mehr um die Pressebegleitung, ne? Dass halt auch Journalisten waren dabei und dass ich halt auch mit dabei sein sollte. Und letztendlich war es dann aber so, dass ich auch richtig mit angepackt habe und dann diese Bärenkäfige mitgeschleppt habe. Und das ist natürlich ein ganz schönes Gewicht. Also wir sind da mit mehreren Kollegen, haben wir die da gestemmt und auf die LKW geladen. Und das war schon sehr beeindruckend, wenn man so ein großes Raubtier dann da direkt neben sich in der Box hat. Und dann sind wir, wie gesagt, die ganze Strecke, das waren noch einige Kilometer, da bis Schleswig-Holstein gefahren. Die Bären durften und ihre Innengehege wurden dann später auch freigelassen auf die Anlage. Und das sind natürlich so schöne Momente, insbesondere für mich, weil ich muss gestehen, ich habe ja die meiste Zeit des Jahres doch eher so einen klassischen Bürojob, ne, wo ich am PC sitze und oder am Telefon bin und halt Journalistenfragen beantworte, Interviews gebe. Und das war dann mal halt so richtig vor Ort zu sehen, wie die Tiere dann in ihr neues Zuhause kommen. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
Mhm. Und ist die Geschichte gut ausgegangen? Fühlen sich die Bären wohl in ihrem neuen Zuhause?
Ja, alles gut. Also die sind da sehr happy, sind auch mittlerweile schon, eine neue Bärin ist dazugekommen, die jetzt aus der Ukraine evakuiert wurde, tatsächlich aus der Nähe von Kiew kam, die ursprünglich aus einer Auffangstation, wurde mit anderen Bären dann zusammen auch rübergebracht, erstmal nach Lviv und dann nach Deutschland und wir haben einen dieser Bären übernommen, sodass die Zahl der Bären jetzt sogar nochmal angewachsen ist. Und ja, die fühlen sich, glaube ich, pudelwohl. Also schön zu sehen, auch wenn man halt die Bilder kennt von ganz früher, ne? Die kommen dann irgendwo aus wirklich schlechten Haltungen, kleinen Käfigen aus irgendwelchen Tierparks, teilweise eben auch aus dem Ausland, wo sie in irgendwelchen Restaurants ja im Käfig saßen und da die Gäste irgendwie belustigen sollten. Hm. Und wenn man die dann heute sieht, ne, auf ihrer Anlage mit Schlafhöhlen und Bäumen und Büchen und Badesee. Also das ist schon ein ganz schöner Unterschied.
Toll. Ja, das glaube ich, dass einem sowas in Erinnerung bleibt. Du hast mir ja eben schon im Vorgespräch verraten, dass du Hunde hast oder einen Hund hast. Erzähl mir doch mal von deiner Hunde-Lebensgeschichte. Wann sind denn das erste Mal Hunde in dein Leben getreten und seit wann hast du die Hundeliebe entdeckt?
Ja, tatsächlich noch nicht ganz so lange. Also ich war bin auch, glaube ich, bin immer noch Katzenmensch. Also ich hatte immer Katzen früher. Und dann vor mittlerweile, ich glaube, sind es 4 oder 5 Jahre, kam der Hund in mein Leben. Also es war so, dass ich dann, nachdem auch meine letzte Katze verstorben ist, also ganz lange hatte ich dann kein Tier, so wie das dann immer so ist, ne? Man trauert dann irgendwie ganz lange. Und dann habe ich immer gesagt, wenn ich jetzt nochmal mir ein Tier anschaffe, dann einen Hund, weil das eben besser vereinbar ist mit meinem Leben. Ne? Mhm. So, ich bin noch viel irgendwie dann hier und da mal unterwegs und sitze natürlich irgendwie viel im Büro und einen Hund kann ich eben auch mit zur Arbeit nehmen. Das ist beim Tierschutzbund natürlich erlaubt und viele Kollegen haben auch Hunde. Also ich glaube, wir haben mittlerweile bald 20 Hunde da irgendwie in den Büros. Und deshalb habe ich immer so schon geäußert, ja, irgendwann wird's mal einen Hund. Und dann hatte ich eine liebe Kollegin, die dann regelmäßig mich auf Hunde aus Tierheimen und Tierschutzvereinen hingewiesen hat und mir immer geschickt hat, hier, guck mal der, wäre der nix. Und so rutscht man dann doch so ein bisschen rein und dann ging es doch schneller als gedacht, dass ich dann bei einem Tierschutzverein angefragt habe wegen einem Hund, der auf der Webseite war. Der war dann allerdings leider schon versprochen oder hatte schon Interessenten. Und die Vereinsvorsitzende schickte mir dann aber Fotos von einer Hündin aus Rumänien. Also das ist ein Verein, der im Auslandstierschutz aktiv ist. Und sagte, die kommt jetzt demnächst nach Deutschland und ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich direkt gesagt, ja, passt so in mein Beuteschema. Ne? So rein optisch, mehr konnte ich ja erstmal nicht sagen. Und die kam dann auch erstmal auf Pflegestelle, die Hündin. Und ich habe sie dann besucht und dann haben die vom Verein mich besucht mit der Hündin. Wir haben dann auch uns beim Tierschutzbund im Büro getroffen, auch mit meiner Kollegin, die auch einen Hund hat, weil wir halt sicher gehen wollten, dass die zwei Hunde sich verstehen, die dann zusammen im Büro sitzen sollen. Also es gab so ein mehrmaliges Kennenlernen und dann ist Fine irgendwann eingezogen.
Schön.
Und ich muss sagen, ich habe mir im Vorfeld wirklich, ich habe mir so viele Gedanken gemacht, ob ich dem gewachsen bin, ne? Und ob ich das alles hinbekomme. Ich hatte auch immer so ein ganz, ja, ganz hohe Meinung von Hundehaltern, muss ich sagen. Also ich habe immer gedacht, jeder, der einen Hund hat, der hat super viel Ahnung und ne, kennt sich super aus. Und ich immer nur mit meinen Katzen. Jetzt so, ne, auch durch die Zeit beim Tierschutzbund habe ich festgestellt, dass leider nicht jeder Hundehalter irgendwie so wirklich firm ist, was Hunde und Hundehaltung angeht. Aber also ich habe da wirklich Gedanken gewälzt und mich gefragt, ob ich das alles so hinbekomme und dem Tier gerecht werden kann. Und ja, es hat sich aber ganz gut und ganz schnell dann irgendwie eingegroovt und ich muss auch gestehen, dass Fine halt super unproblematisch war von Anfang an. Also ich habe da echt einen Glücksgriff gemacht. Die ist irgendwie super lieb zu allem und jedem. Ja, manchmal ist sie ein bisschen zickig zu anderen Hunden, aber Menschen, Kinder, kein Problem, fährt Auto, fährt Zug, fährt Bus, kann alleine bleiben, bellt nicht, nur manchmal, wenn es klingelt. Total unproblematisch. Ne? Ich habe natürlich auch da im Vorhinein gedacht, okay, ich muss mich auf alles einstellen, was da eventuell kommen kann, auf irgendwelche Schwierigkeiten. Aber ich bin super glücklich und ja, weiß gar nicht mehr, wie es jetzt ohne Hund wäre. Ne? Ich glaube, es geht jedem so. Jetzt ist es ja schon ein paar Jahre, dass wir zusammen sind. Und
wie sieht Fine aus? Wie groß ist sie?
Ist so eine kleine Dackelformat, würde ich sagen. Mischlingshündin mit so rotbraunem Fell.
Schön.
Ein bisschen fuchsmäßig, sage ich immer. Also ein Hundehalter, der mich mal angesprochen hat beim Gassigehen und ich meinte dann so, ja, Dackel ist wahrscheinlich drin. Der meinte dann irgendwie, vorne Dackel, hinten Corgi. Ich weiß nicht, ob es das trifft.
Kann ich mir jetzt zumindest ganz gut vorstellen. Schön.
Das fand ich ganz witzig.
Ja, ja, lustig. Ja, schön, dass es mit Fine und dir so gut klappt oder geklappt hat und klappt. Hört sich richtig toll an. Jetzt hast du ja da beim Tierschutzbund in meinen Augen einen sehr schönen Job, weil du hast eine sinnhafte Aufgabe. Und dann hast du auch noch eine Aufgabe, die mir auch liegen würde, so im Presse- und Journalistenbereich. Macht dich diese Aufgabe glücklich?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich habe davor in einer PR-Agentur gearbeitet, bin eigentlich Biologin, also ich habe Biologie auf Diplom studiert. Immer so mit dem Ziel, ich will mal was mit Tieren machen, also so ganz naiv war das damals. Und dann klar, als Biologe in erster Linie arbeiten die Leute dann irgendwo im Labor oder sowas, ne? Und das war halt gar nicht meins. Und dann genau bin ich eher in diese Öffentlichkeitsarbeit Richtung durch die Agentur und habe aber immer so davon geträumt, das irgendwie verbinden zu können, ne? Also Tiere als Thema mit dann irgendwie dem Schreiben oder Presse, Öffentlichkeitsarbeit. Und dann kam irgendwann diese Stellenausschreibung vom Tierschutzbund und ich habe gedacht, das ist genau das, was ich machen möchte. So, jeder einzelne Punkt, der da drauf stand, das hat dann auch sofort geklappt.
Super.
Und ja, ich bin eigentlich echt happy und fühle mich da auch echt so angekommen, ne? Also,
sehr schön.
Ich bin jetzt auch fast schon ein alter Hase, muss ich sagen. Also wir haben seitdem auch so viele neue Kollegen, ne? Oder wo es dann irgendwie mal, wo Leute wechseln. Von daher bin ich da relativ lange dabei und habe auch vor, das weiter zu tun.
Also, sehr schön.
Wie du gesagt hast, ne? Es ist halt ja irgendwie auch so sinnstiftend, ne? Mhm. Man hat das Gefühl, so man macht das auch für ein Thema, was einem selbst am Herzen liegt. Und das finde ich, glaube ich, super wichtig. Vorher zum Beispiel, ne, bei der Agentur, klar, dann hast du irgendwelche Kunden, aber wenn du da nicht so mit Herzblut dann dabei bist, ist es doch was anderes, macht weniger Spaß.
Definitiv, auf jeden Fall kann ich bestätigen, dass das immer am besten ist, wenn da Herzblut dabei ist. Was kann man denn tun, wenn die Hörerinnen jetzt Lust haben, euch zu unterstützen, euch zu helfen, wenn die sagen, wow, Tierschutzbund, tolle Organisation, wir würden gerne helfen, dass das weiterhin so besteht oder weiter vorangeht mit den politischen Entscheidungen, auch die ihr da versucht zu beeinflussen. Was kann man tun, um euch zu helfen?
Also wir sind natürlich als gemeinnütziger Verband einfach auch auf Spendengelder angewiesen. Also wir finanzieren uns quasi nur durch Spendengelder. Das heißt, wer da die Möglichkeit hat zu spenden oder man kann auch Mitglied werden, Fördermitglied, dass man quasi im Jahr so einen Mitgliedsbeitrag zahlt, das hilft natürlich enorm. Gibt auch andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel auch solche Geschenkpatenschaften verschenken oder selber Pate werden. Also es gibt Patentiere, die in unserem Tierschutzzentrum in Weidefeld leben, wo man Pate werden kann für dieses Tier. Das heißt, monatlich auch einen Beitrag zahlt, damit dieses Tier eben gut versorgt ist. Das sind eben so die finanziellen Möglichkeiten, sag ich mal. Dann natürlich kann man uns unterstützen, indem man ja einfach unsere Themen teilt, verbreitet, sei es jetzt irgendwie über Social Media oder natürlich so in Diskussionen im eigenen bekannten Freundeskreis, indem man Petitionen unterstützt, die wir befürworten. Also wir haben jetzt gerade auch am Laufen zwei europäische Bürgerinitiativen, zum einen im Bereich Tierversuche, zum anderen im Bereich Pelztierhaltung, die wirklich von vielen europäischen Tierschutzorganisationen gemeinsam getragen werden, wo man dann im Internet seine Stimme geben kann. Also auch das ist natürlich eine Unterstützung für den Tierschutz. Man kann zu Aktionen gehen, Demos. Also auch da haben wir manchmal so kleinere Aktionen. Wir sind aber zum Beispiel immer im Januar auch im Rahmen der Grünen Woche bei der großen Wir haben es satt Demo in Berlin. Also wer sich da anschließen möchte und kann, das sind auch immer so Möglichkeiten, wo man selber mal seine Stimme erheben kann oder halt irgendwie Aktionen, die sind auch oft jetzt in den letzten Jahren natürlich online gewesen, wo man sich beteiligen kann. Und man kann natürlich auch, nicht jetzt uns direkt als Dachverband, aber die uns angeschlossenen Tierheime, Tierschutzvereine vor Ort unterstützen, auch durch Spenden, durch Mitgliedschaften oder auch einfach, indem man halt, wenn man sich für ein Tier interessiert, erstmal ins Tierheim geht und dort nach einem passenden Partner auf vier Pfoten schaut.
Mhm. Super. Habt ihr einen Newsletter, den man auf eurer Homepage abonnieren kann, um eure Aktionen auch mitzubekommen?
Wer sich informieren möchte über unsere Themen, was wir so machen, das geht am besten über die Social-Media-Kanäle, also Facebook, Instagram, Twitter sind wir unterwegs. Mhm. Da gerne abonnieren, da bekommt man dann eigentlich alles mit.
Super. Wie sieht's mit ehrenamtlichem Engagement aus? Kann man sich bei euch im Tierschutzbund auch ehrenamtlich engagieren oder geht man da lieber lokal zu den einzelnen Tieren?
Also im Deutschen Tierschutzbund selber, im Dachverband, sind wir tatsächlich alle hauptamtlich aktiv oder haben auch das große Glück, muss man ja sagen. Das gibt's ja auch nicht überall, dass man damit dann auch sein täglich Brot sozusagen verdienen kann. Und deshalb genau im Ehrenamt auf jeden Fall an den örtlichen Tierschutzverein wenden. Die sind immer auch darauf angewiesen, dass es Helfer gibt, die ja mit Hunden Gassi gehen, zum Katzenstreicheln kommen, um die Katzen eben so ein bisschen an Menschen zu gewöhnen, wenn die ein bisschen scheuer sind. Oder die auch einfach mal mit anpacken, vielleicht im Büro aushelfen. Also viele Tierheime sind wirklich darauf angewiesen, dass Leute ehrenamtlich sich engagieren, weil sie eben sich die Hauptamtlichen nicht komplett leisten können. Also in der Regel sind natürlich die Tierpfleger sind hauptamtlich angestellt in einem Tierheim, aber die können in der Regel halt den kompletten Tierheimbetrieb auch nicht alleine stemmen. Deshalb würde ich da empfehlen, einfach mal nachhören, ob Bedarf besteht. Wichtig ist, gerade bei so Sachen wie Gassi gehen, dass man regelmäßig das auch einrichten kann. Also meist ist es dann so, dass zum Beispiel es einen speziellen Zeitplan dann auch gibt, wie die Gassigänger sich einteilen. Also schwierig ist wahrscheinlich, wenn man sagt, ich will einmal mit einem Hund gehen und dann vielleicht wieder in 3 Monaten oder so. Ne? Also das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wenn man die Möglichkeit hat, in regelmäßigen Abständen, dann bekommt man zum Beispiel einen Hund irgendwie zugeteilt oder so oder mehrere, je nachdem, wie viel Zeit man hat, sodass da auch eben eine Bindung entstehen kann, ne, zu dem Tier, wenn man dann wirklich die Möglichkeit hat, da öfter zu regelmäßigen Zeiten zu kommen.
Hört sich gut an. Ja, das sind doch schon mal schöne Vorschläge, um sich da zu engagieren, wenn man dem Thema sich nahe fühlt. Hervorragend. Da du ja schon 4 Jahre mit Fine intensiv zusammenlebst, hast du einen Tipp für Hundehalter? Also ich frage immer so, weil mir kommt es häufig so vor, dann sehe ich Leute beim Spaziergang und denke so, oh Mensch, oder keine Ahnung, oder ich höre was von anderen Leuten und dann denke ich mir, eigentlich, also ich finde es jetzt besser, das anders zu machen oder so. Hast du einen Tipp, den du gerne an Hundehalter geben würdest?
Also was ich zum Beispiel wichtig finde eigentlich beim Gassigehen und wenn ich immer auch froh bin, wenn sich andere dran halten, ist so dieses, dass man jetzt die Hunde an der Leine nicht so aufeinander zuschickt oder ne, schnüffeln lässt, weil Fine ist eine, die dann schon halt auch mal gerne ein bisschen zickig ist. Ne? Also im Freilauf ist das dann irgendwie kein Problem. Aber viele machen es ja so, dass die dann so, wenn man aneinander vorbeigeht, sagen, hier willst du mal Hallo sagen. Da bin ich nicht so ein Fan von. Ne? Mag sein, dass es da Leute gibt, die das anders sehen. Aber ich merke halt, dass das irgendwie nicht so gut funktioniert. Und da ist mir dann zum Beispiel lieber, wenn man ne, entweder vorher kurz irgendwie kommuniziert miteinander, ist das okay. Ne? Oder auch im Freilauf, dass man diese Grundregel, diese unausgesprochene, dass man den eigenen Hund anleint, wenn der andere an der Leine ist und sich erstmal abspricht, ob das in Ordnung ist, wenn die Hunde irgendwie zueinander kommen. Das finde ich halt irgendwie super wichtig und ja auch angenehm, wenn das passiert, ne? Und wenn ich nicht irgendwie mit Fine an der Leine bin und dann auf einmal irgendwelche Hunde da, die dann zehnmal so groß sind, angestürmt kommen. Ich glaube, es ist ja schon so eine Regel, an die sich die meisten Hundehalter ja auch halten. Ne? Manche machen es aber auch nicht und sagen dann so, ja, meiner tut ja nichts und so. Ne? Aber es gibt ja auch immer Gründe, dass ein Hund das vielleicht nicht mag in dem Moment. Ne? Ja. Sei es, dass er alt ist oder krank ist oder die Hündin gerade läufig ist oder der Hund ein Angsthund ist oder ja ein Aggressionsproblem hat, was auch immer. Ne? Also, dass man da einfach so ein bisschen das im Blick hat, dass es da eben Gründe geben könnte und dass man sich vorher abspricht.
Ja, finde ich super. Also das habe ich jetzt auch schon tatsächlich mehrfach gehört auf die Frage hin. Und okay. Deswegen, ich finde das schon wichtig, dass man das auch sagt, weil anscheinend sind da doch noch ganz viele Hundehalter, denen das so ein bisschen am Po vorbeigeht. Und das finde ich schon auch schade. Also wenn ein angeleinter Hund auf mich mit meiner Hündin zukommt und ich sehe das, manchmal sieht man es ja auch nicht wirklich vom Weiten, aber dann nehme ich sie definitiv an die Leine und ich spreche mit den Haltern. Und wenn mein Hund versucht, auf den Hund zuzugehen, ist das in Ordnung, wenn die sich begrüßen oder wenn ich sehe, der andere Halter führt den Hund ganz nah bei Fuß auf der anderen Seite, dann mache ich das selbstverständlich auch. Also ich finde, das ist grundsätzlich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber anscheinend auch bisher nicht für jeden Hundehalter. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir das nochmal sagen. Super. Ja, sehr schön. Dann sind wir auch schon am Ende des Gesprächs angekommen. Hast du einen schönen Buchtipp für uns? Ein Buch, was dich in letzter Zeit einfach total begeistert hast, dass du es gerne weiterempfehlen möchtest oder auch gerne ein Buch, was mit der Thematik Tierschutz zu tun hat, was du empfehlen kannst, dann nenn uns das sehr gerne.
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Genau, also mein Buchtipp wäre ein Kinderbuch tatsächlich mit dem Titel Keine bösen Tiere. Das ist mir vor einiger Zeit mal in der Buchhandlung in die Hände gefallen und das fand ich sehr schön aufgemacht, weil es so viele Vorurteile darstellt, die es gegenüber bestimmten Tierarten gibt und dann mit diesen Vorurteilen aber aufräumt. Also da geht es zum Beispiel um schwarze Katzen, dass die irgendwie Unglück bringen sollen, was natürlich totaler Quatsch ist. Oder um Stadttauben, dass die irgendwie dreckig sind oder dass man da, ne, so dieses Ratten der Lüfte, diese, was man immer so hört, dass das eigentlich ganz liebenswerte, tolle Tiere sind, die ja wir dazu gebracht haben, sozusagen, dass sie in unseren Städten da auch leider so ein bisschen dahin vegetieren müssen, also dass der Mensch da eben auch eine Verantwortung trägt, was auch ganz toll passt zu unserer Kampagne, die wir haben, Respekt Taube. Deshalb gefiel mir das, glaube ich, auch so gut, wir uns auch für Stadttauben stark machen. Mhm. Also da sind so verschiedene Tiere, oder auch Spinnen, ne? So Spinnen sind irgendwie eklig und so. Also da sind viele Tierarten so vorgestellt und sehr kindgerecht und dann wird mit den Vorurteilen aufgeräumt und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Hört sich schön an.
Hat mich direkt angesprochen.
Klasse.
Also als Kinderbuchtipp für Kinder, denen man bestimmte, vielleicht ein bisschen unbeliebte Tierarten so ein bisschen näher bringen will und da so ein bisschen aufklären will. Das ist, glaube ich, sehr schön.
Sehr schön. Ja, hervorragend. Mir fällt dazu direkt noch ein zweites Buch ein. Und zwar heißt das Buch Die kleine Spinne widerlich. Und das ist auch ein so süßes Buch, eine kleine Spinne, die halt anderen Spinnen begegnet. Und im Endeffekt sind die aber alle total freundlich und nett und haben alle ihre positiven Eigenschaften. Und ich finde auch, das ist so wichtig, dass man Kindern diese Angst nicht vermittelt vor solchen Tieren, die uns eigentlich überhaupt gar nichts zuleide wollen. Insofern, ja, auch eine Empfehlung von mir, Die kleine Spinne widerlich. Liebe Lea, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir für dieses Interview genommen hast, für die Aufklärungen, die du hier geleistet hast über den Tierschutzbund und für dein Engagement, was du leistest jeden Tag mit deiner Arbeit. Mach bitte weiter so und ja, ich denke, wir hören noch mal voneinander und bis bald. Tschüss.
Dankeschön, tschüss und ja, danke für die Einladung.
Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.